Die oberpfälzische Kontrabassistin und Musikkabarettistin Lissy Aumeier ist im Alter von 60 Jahren verstorben. In 1:1 der Talk war Lissy Aumeier vor 15 Jahren zu Gast. Mit Stefanie Heinzeller sprach sie damals über ihre Magersucht im Alter von Mitte 20, ihre Depressionen, ihren nicht erfüllten Kinderwunsch, ihr Leben auf dem Land, ihre vielen Träume und jetzt gleich auch darüber, dass sie Zuschauer aus den ersten Reihen gern zu sich auf die Bühne holte.
1:1. Eine Stunde, zwei Menschen. Stefanie Heinzeller im Gespräch mit
Lissy Aumeier. Kabarett mit Kontrabass.
Der Kontrabass, der liegt hier schon, da kommen wir später noch drauf, versprochen. Ja, schön, dass Sie da sind, Frau Aumeier. Herzlich willkommen. Sie sind ja eigentlich gerade auf Tournee. Ein Termin jagt den anderen, auch mit verschiedenen Programmen, habe ich gesehen, also von Divenrausch und Männerträumen bis zu Best of. Mhm. Können Sie da so problemlos umschalten?
Ja. Also die Programme sind in meinem Kopf gespeichert und es dauert ja auch eine Zeit lang, bis man die drauf hat, und wenn sie dann drin sind, dann sind sie drin.
Und Sie bringen nichts durcheinander, dass dann mal Elemente von Divenrausch bei Männerträumen landen oder so, die Gefahr besteht nicht?
Also ganz, ganz selten. Also ich kann das schon ziemlich gut differenzieren. Es ist schon passiert, dass ich hingekommen bin, war auf Divenrausch eingestellt und dann kam jemand und hat gesagt, nee, du spielst halt Männerträume, dann 5 Minuten, aber ich habe eh nie viel Requisiten oder so, das geht dann eigentlich sehr schnell.
Macht es Ihnen eigentlich Spaß, jeden Abend auf der Bühne zu stehen? Ich stelle mir das ja auch anstrengend vor. Und dann kommt ja irgendwann auch die Routine dazu, oder? Wenn man so ein Programm zum 50., 60. Mal.
Also das ist ein Beruf, der unheimlich viel Spaß macht und ich liebe ihn über alles. Aber es ist eh klar, also alles kann erschöpfen. Ja? Also wenn du jeden Tag Champagner trinkst und Kaviar isst, dann ist das irgendwann nach ein paar Monaten, findest du das auch nicht mehr klasse. Nein, ich habe jetzt reduziert, ich spiele nicht mehr 20 Abende im Monat, ich spiele zu 15, tut mir auch sehr gut. Und wie gesagt, das ist ein Beruf, den ich wirklich über alles liebe und wir sind eigentlich immer unterwegs. Aber das Tolle ist auch, mein Mann ist mit dabei, immer mein Kontrabass, mein Hund. Also das ist immer so wie ein Familienausflug.
Also der Mann sitzt draußen, der Kontrabass liegt hier und der Hund...
Der ist im Auto mit geöffnetem Fenster. Das ist die kleine Mimi und die ist gewohnt, dass sie mal eine Stunde wartet. Aber das ist nicht schlimm, weil die wird heute noch 2 Stunden bespaßt.
Also sie hätte aber auch mitkommen dürfen.
Ehrlich, das hätte ich gewusst. Ja, wenn Sie den Hund kennen würden, Frau Heinz.
Würde ich das zurückziehen. Nein, ja. Warum? Wie ist der Hund?
Ich glaube, sie ist eine verwunschene Prinzessin. Also die ist total eigenwillig. Und kann ziemlich frech sein, aber auch ziemlich brav. Heute Mittag hat sie versucht, in unserem Wasserbett einen Knochen zu vergraben.
Und? Ist das Wasserbett ausgelaufen?
Nein, aber fast. Ist wirklich ein Glücksbringer, so ein Hund.
Ganz aber toll. Das Wasserbett ist versichert, oder?
Das Wasserbett ist versichert und hat auch mehrere Kammern, Gott sei Dank.
Die Abwechslung in Ihren Programmen, bringen Ihnen die auch die Menschen, die Sie da so spontan auf die Bühne holen? Und wie schauen Sie sich die eigentlich aus? Also in der ersten Reihe sitzen ja meistens, weiß ich nicht, 20 Leute. Wer ist das typische Opfer für Lissy Aumeier?
Also dazu muss ich sagen, ich habe diese Scheinwerfer im Gesicht und ich kann meistens nur... Ja, die ersten paar Reihen sehen. Wenn es gut geht, die ersten 2, 3. Und da picke ich mir jemanden raus. Und da kriegt man dann mit der Zeit lang schon so ein Gefühl dafür. Auch an der Körpersprache kann man erkennen, ob jetzt jemand völlig abgeneigt ist oder nicht. Und gestern Abend war einer, der war ganz süß, aber der wollte auf keinen Fall. Und dann habe ich gesagt, gut, dann nehme ich den Mann daneben. Und der kam
wollte
auf die
dann
Bühne
auch
und
gesagt,
bist du verheiratet? Und ich gesagt, ja, morgen. Und der war wirklich mit seiner Frau abends ins Kabarett zu mir gekommen und hat heiratet jetzt gerade. Und das fand ich echt süß, weil wir dann den ganzen Dialog, er musste mit mir Sissi und Franz spielen. Und es ging
also Kaiserin Sissi und Franz, Kaiser, oder
genau.
Wie?
Mhm. Ich war die Sissi, er war der Franz. Und dann haben wir so einen Dialog gemacht und das ging halt dann immer wieder zurück auf diese Hochzeit morgen, dass er nur noch eine freie Nacht hat. Also sowas liebe ich, wenn spontan was passiert.
Wo haben Sie das eigentlich gelernt, so spontan zu sein, so ein Schlagabtausch? War das bei Ihnen zu Hause auch schon so? Wenn Sie, ich glaube, Sie haben 2 Geschwister. Mhm. Wenn Sie da zu Hause saßen mit Ihren Eltern und den Geschwistern, wurde da auch immer munter hin und her geschossen?
Schon. Also mein Papa und meine Mama, also mein Papa lebt ja nicht mehr, sehr lebhafte Persönlichkeit, würde ich sagen, sehr temperamentvolle. Mein Vater war ja Lokalpolitiker und es wurde...
Für welche Partei?
SPD, Frau Heinzeller.
Sie waren, kommen ja aus der Oberpfalz.
Ja, wir waren geächtet. Das ist der schwärzeste Landkreis. Und mein Papa war doch, als ich 11 war, Oberbürgermeisterkandidat für die SPD und hat damals über 30% geholt. Das ging wirklich durchs ganze Land. Und ich habe es gehasst. Ich war so Anfang Pubertät. Das war für mich total schrecklich. Und es gab wirklich so Anrufe wie, also ich habe abgehoben und gesagt, Elisabeth Aumeier? Aumeier, du raude Sau, ich bring die um. Und ich so, Papi, für dich? Also es war wirklich so. Und das hat mich schon geprägt. Aber wir haben zu Hause auch immer sehr viel politisiert und über alles geredet. Und meine Geschwister, also meine Schwester Susanne ist Kinderkardiologin, mein Bruder Peter ist beim beim ZDF, der ist bei Mona Lisa in der Redaktion. Also das sind auch lebhafte Menschen und es ist immer sehr viel diskutiert worden. Und also eine sehr laute Familie, würde ich mal sagen.
Politik ist aber jetzt im Kabarett nicht unbedingt Ihr zentrales Thema, oder? Kann man das so sagen?
Es gibt so Sachen, also ich kann nur über das reden, was meine Welt so ist. Ja? Und ich mache Gesellschaftskritik und es gibt ein paar Sachen, also zum Beispiel, ich bin ein echter Hasser von George W. Bush. Und den habe ich sehr angegriffen in meinen Programmen. Und das neueste Programm, also das Steven Rausches, ist, würde ich sagen, sehr frauenpolitisch. Ja? Also ich habe mir wirklich sehr viel Mühe gegeben zu recherchieren, wann durften Frauen wählen, in welchen Ländern und warum, wie ist die katholische Kirche, die evangelische mit uns umgegangen. Und um mal ein plakatives Beispiel zu bringen, ich sage immer, wenn ich als Frau auf der Bühne stehe, ja, und sage mal das Wort Orgasmus oder Sex, dann bin ich ordinär. Wenn ein Mann seine Frau betrügt, mit der anderen ein Kind macht, wird der bayerische Ministerpräsident. Was nichts mit der Kompetenz zu tun hat, sondern einfach darum geht, quod licet Jovi, non licet bo, wie eine Angela Merkel, wenn eine jüngere Liebhaber gehabt hätte, die hätten sie gevierteilt, gekreuzigt, sonst was, ja. Und ein Mann darf das immer noch. Und das finde ich eigentlich immer noch ein bisschen ungerecht.
Wie kommentieren Sie die Bundestagswahl? Vielleicht mal auf Oberpfälzisch, damit man das mal hört, wo Sie eigentlich herkommen.
Ja, das kann ich schauen, das spreche ich nicht daheim. Also das ist, ich bin ja diese Generation, die angehalten worden ist in der Schule, dass man
schön spricht.
Schön spricht, genau. Nicht daheim, daheim, daheim. Also die Bundestagswahl, mir war klar, dass die SPD abkackt, das ist so. Ja. Die hat aber leider auch ein Profil verloren, das finde ich ganz, ganz schade. Was ich ganz toll finde, ist, dass die CSU-CDU auch mal einen Dämpfer abgekriegt hat, weil da war schon einfach sehr viel, ja, fand ich, Selbstgefälligkeit drin und ein bisschen Arroganz in den letzten Jahren. Dass die FDP so zugelegt hat, finde ich dramatisch, weil ich finde, ganz ehrlich, sie haben nichts Besonderes getan. Sie haben einfach abgewartet, meiner Meinung nach. Die sind da gesessen, haben mal gewartet und dann war es irgendwie so, nur gut, dann wählen wir halt die. Und die Linke hätte ich nie gewählt. Mein Mann ist selber aus der DDR, der war politischer Häftling, 25 Monate im Zuchthaus. Und da sind hundertprozentig noch alte Stasi-Leute mit drin. Und deswegen wäre die Linke für mich absolut unwählbar. Und für die Grünen freut es mich. Ich bin ja so ein Rot-Grüner.
Also das war jetzt eine klare Programmaussage. Otti Fischer hat über Sie mal gesagt, da war im Bayerischen Fernsehen, waren Sie da auch zu Gast in seiner Sendung, hat Sie vorgestellt mit den Worten, Ihr Körper ist Ihr Kapital und Sie ist ziemlich reich. Fühlen Sie sich damit gut getroffen?
Ja, dann ist der Otti ja steinreich.
Das wollte ich Sie jetzt nicht fragen, wie Sie ihn taxieren würden.
Nein, ich finde das völlig okay. Ich gehe ja sehr offensiv damit um. Also ich war früher lang magersüchtig und dann bin ich depressiv geworden und dann hatte ich nach ein paar Jahren nochmal einen depressiven Schub und dann bin ich sehr dick geworden. Ich war früher eigentlich immer ganz dünn. Ich habe auch nie einen Busen gehabt oder so. Und dann habe ich erst gedacht, ich habe mich damals nach 10 Jahren Krankheit zum ersten Mal medikamentös behandeln lassen und dann bin ich dick geworden. Dann habe ich gedacht, das liegt an den Tabletten, aber mittlerweile hat meine Schilddrüse aufgehört gehabt zu arbeiten. Das ist so eine Autoimmunerkrankung und dann wurde ich mollig und dann habe ich gedacht, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich trage den Arschnitt, also oben ein bisschen Dings und dann weites Kleid, oder ich gehe offensiv damit um. Und jetzt habe ich mich entschlossen, oder ich hatte mich entschlossen, damit offensiv umzugehen. Das finde ich auch gut.
Eine Marktlücke haben Sie damit entdeckt, nach Ihren eigenen Worten.
Nee, das glaube ich nicht. Ich konnte halt einfach nicht anders. Und es war für mich ein echter Befreiungsschlag für mich, meine Seele, mein Geist, mich hinzustellen und zu sagen, schaut her, ich bin halt mollig und ich bin halt dick. Und ich kriege so viele Zuschriften von Frauen, E-Mails, Faxe, die dann schreiben, hey Frau Meier, ich habe enges Kleid, Größe 46, am Wochenende ziehe ich das auch wieder an. Und das gefällt mir. Und es entsteht dann oft so eine Solidarität im Publikum zwischen den molligen Frauen und mir, weil das sind oft tolle Frauen und dieses gesellschaftliche, wenn du heute erfolgreich bist, dann musst du gesund sein und schlank sein und das erfüllen und noch joggen gehen und der Mann muss immer noch scharf auf dich sein nach 20 Jahren Ehe und die Kinder sind übergesund und total talentiert und das finde ich, es ist so abnormal, was uns Frauen da präsentiert wird von den Medien auch und auch im Fernsehen.
Es wird Ihnen ja attestiert, dass Sie kräftig austeilen und dann sagen Sie immer, naja, wer austeilt und sich selbst nicht schont, der darf das.
Ja.
Also
ich finde, Kabarett heißt ja auch, dass ich etwas satirisch beleuchte und damit kann ich auch Leute verletzen oder angreifen, das ist schon klar, aber ich glaube, dass ich das nie so getan habe, dass die Leute sich wirklich persönlich beleidigt fühlen. Also Menschen des öffentlichen Lebens stehen nun mal auf der Plattform, das ist so. Ich mache sehr viel Selbstironisches und die Leute merken dann irgendwann, ich kann über mich selbst lachen, also kann ich auch über andere. Und das hat mit über sich selbst lachen, das finde ich eine unheimlich wichtige Sache. Ich glaube, das Leben ist sehr ernst und sehr schwierig und wenn man dann lachen kann, ist das ganz toll. Also da sind verschiedene Sachen passiert, da kann ich Ihnen ja gerne noch eine erzählen.
Die Oberpfälzer Kabarettistin Lissi Aumeier ist tot. 60 Jahre ist sie alt geworden. Die klassisch ausgebildete Kontrabassistin und studierte Jazzmusikerin hat sich aber gegen den Konzertsaal und für das Musikkabarett entschieden. Und es gibt wohl kaum eine Kleinkunstbühne in Bayern, die sie nicht bespielt hätte. Deshalb fragte Moderatorin Stefanie Heinzeller:
Wie finden Sie da eigentlich überall immer hin? Haben Sie schon Navi im Auto, oder?
Wir haben Gott sei Dank ein Navigationssystem, das sich am Anfang gehasst hat. Also wir hatten am Anfang so ein ganz billig, so ein Billigteil, und da konnte man die Sprachen so einstellen. Und der eine war so ein Bayer, der gesagt, los, Bier geht's endlich ab, fahr mal los. Und dann so einen so, jippia je, Schweinebacken, mal links abbiegen. Und dann so eine Stimme, so, hallo, du musst jetzt rechts abbiegen und da vorne gleich links. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, entweder die Schlampe oder ich. Und dann haben wir uns ein Vernünftiges gekauft, aber echt ohne Navi. Ich habe mich verfahren in so vielen Städten schon, also es ist toll.
Dann müssten Sie sich eigentlich ja jetzt auch überall auskennen.
Ja.
Morgen ist Tag der Deutschen Einheit. Mhm. Was gibt's da für Sie zu feiern, ganz persönlich?
Ich finde das mit der Einheit eine ganz großartige Sache. Mich hat das natürlich sehr berührt, vor allem weil mein Mann halt wirklich politischer Häftling war und rüber, also 5 Jahre vor Mauerfall rüber gekauft wurde als Häftling und der wirklich 25 Monate im Zuchthaus verbracht hat, um in den Westen zu kommen. Und für uns ist das ein toller Tag. Ich weiß ja noch vor 20 Jahren, als das passiert ist, da lagen wir in meiner Studentenbude und haben beide im Bett einfach eine Flasche Sekt getrunken und haben geweint vor Rührung. Ja, also ich finde das toll und das war für meinen Mann ja auch toll, weil er konnte endlich seine Eltern wieder besuchen.
Wie haben Sie Ihren Mann kennengelernt?
Oh, in Heidenheim bei den Opernfestspielen. Ich war Praktikantin bei den Nürnberger Symphonikern im Orchestergraben und er war auf der Bühne und hat immer mit so einer Blonden rumgeknutscht. Du erinnerst dich, mein Mann hört zu.
Der sitzt draußen, müssen wir den Zuhörern erzählen.
Der sitzt im Studio nebenan. Und dann hat er mir einen Liebesbrief in den Orchestergraben geworfen und dann habe ich ihn mir erstmal von der Seele gehalten, weil ich meine ersten Solokonzerte mit Kontrabass hatte. Da wollte ich nicht, dass ich durcheinander komme. Und dann hat er irgendwann gesagt, ich kriege ihn nicht mehr los und so ist es.
Und so ist es. Sie sind ihn nicht mehr losgekriegt. Er ist selbst ja auch Künstler, Kabarettist, Schauspieler, Regisseur, auch Ihr Manager.
Also das hat sich dann einfach so ganz toll ergeben, weil der Andreas ist ein super Regisseur, der macht bei meinem Programm Regie, der macht ein ganz tolles Kindertheater, der ist ein toller Schauspieler und er durfte natürlich drüben kein Abitur machen, klar, und hat dann in einem christlichen Theater mitgespielt und jetzt hat sich in den letzten Jahren, nachdem es einfach sehr viel wurde, hat er gesagt, gut, ich mache das ganze Management, der kennt sich ja auch aus, macht die Verträge, verschickt die Plakate, also alles.
Das, was und das Wichtigste, er zieht immer dieses Teil hinterher.
Sehen Sie, deswegen ist mein Mann auch über 1,95, damit er den Kontrabass tragen kann. Das war eine ganz pragmatische.
Ein kleinerer wäre nicht in Betracht gekommen, oder?
Dann nur ein sehr kräftiger.
Ist er auch Ihr Co-Autor? Die Texte, die Ideen für Ihre Stücke, entsteht, ist das etwas, was gemeinsam entsteht, im Dialog mit ihm? Oder
also meine Texte schreibe ich immer selber. Oh, es ist aber schon so, dass der Andreas gesagt hat, Mensch, du hast gestern da sowas Lustiges erzählt, was dir passiert ist. Das ist doch ein Thema für alle. Bring das doch mal in eins deiner Programme. Und ich traue mich ja auch in manchen Programmen, obwohl das Thema durch ist, auch sächsisch reden. Und ich traue es mich deswegen, weil mein Mann mir das so beigebracht hat, dass ich glaube, dass ich das ganz gut kann.
Wie haben Sie das geübt? War das so richtiges Sprachtraining oder Wie ging das dann?
Da gibt es so, wie heißt man muss einfach ganz blöd schauen, das Kiefer nach unten lassen und dann geht das.
Ja? Erzählen Sie mal.
Aber wissen Sie, was ist auch ganz schlimm an den Sachsen ist? Das ist ein Wortwitz.
Jetzt werden Sie so leise. Haben Sie Angst, dass er es hört?
Ja, stimmt. Das war jetzt komisch, gell? Ich bin ja nicht jeden Tag live im Radio. Nein, also die haben so einen Wortwitz, die Sachsen. Also wissen Sie, was der Unterschied zwischen Othello und einem Teekessel ist?
Keine Ahnung.
Im Teekessel, da siedet der Tee und bei Othello, da siedet der See.
Du liebe Güte.
Schlimm, oder?
Ja, aber das können auch nur Sachsen.
Ja.
In jedem anderen Dialekt wäre der Witz verloren, oder?
Das stimmt. Und die Sachsen, glaube ich, sind ja sowas wie die Bayern des Ostens. Also ich finde die ganz einen sehr gemütlichen Stamm.
Wenn Sie sich gegenseitig da so inspirieren, auch in dem künstlerischen Bereich, könnten Sie eigentlich auch mal zusammen auftreten?
Ah, wir haben zusammen Theater gespielt. Und zwar eine Fassung für 4 Schauspieler, und zwar Ben Hur. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe Ben Hur gespielt. Also und 5 andere Rollen. Mein Mann hat 20 Rollen gespielt und Cäsar. Und wir haben ein Programm.
Wer hat Kleopatra gespielt?
Die haben wir rausgelassen. Die sind
rausgelassen. Schade eigentlich.
Und jetzt haben wir ein neues Programm, also das läuft seit 2 Jahren, das heißt Sofa Sächsisch Oberpfälzischer Fränkischer Advent. Und das habe ich deswegen gemacht, weil ich bin Schirmherrin vom Kloster Plankstetten, dem Jugendprojekt Schneemühle. Und da wollte man einfach mal ein weihnachtliches Programm machen als Benefizkonzert. Und da spricht mein Mann, macht halt die ganzen sächsischen Weihnachtssachen. Ich mache die Oberpfälzer, die Fränkischen machen wir gemeinsam. Und da spielt dann meine Mama mit, die spielt Zither und Dr. Rüdiger Schmiedl spielt Geige und der Ludwig Hauptner spielt Hackbrett und das ist einfach eine wunderschöne Sache, das macht total Spaß.
Das gibt es auch diesen Advent wieder,
oder? Das gibt es auch diesen Advent, ja.
Diese ständige Zusammenarbeit, dieses ständige Zusammensein, da würden ja viele Ehepaare sagen, um Gottes Willen, das würde ich nicht aushalten, den ganzen Tag mit meinem Mann oder vielleicht auch umgekehrt, können ihren Mann jetzt nur nicht fragen, weil er hinter der Scheibe sitzt.
Das ist auch gut so.
Ist gut so, warum?
Nein, im Gegenteil, also mein Mann, Entschuldigung, also wir sind wirklich die ganze Zeit zusammen und ich fand es am Anfang schrecklich, ich wollte ja auch nicht heiraten. Ich war 8 Jahre verlobt. Ja. Also ich habe mir gedacht, also erstmal, dann ist man, schwört man da vor Gott und ich bin ein gläubiger Mensch, dann schaffe ich das treu zu sein und dann, oh. Und nach 8 Jahren haben wir gedacht, na gut, da war auch sehr tragisch, da hat Andreas, sein Bruder, Selbstmord begangen und dann war so eine schlimme Zeit. Dann haben wir gedacht, das wäre jetzt der richtige Moment, um da irgendwie so ein Signal zu setzen. Und jetzt finde ich es echt okay. Also ich bin wirklich glücklich. Und es ist auch so, ich meine, wir kommen spät abends heim. Ich habe mehr Zeit, ich bin dann noch 2-3 Stunden wach, während Andreas schon ins Bett geht und der steht um 8 auf, macht Büro, kümmert sich um Hund und ich stehe dann halt einfach erst später auf. Es hat schon jeder seine
Also
Zeit
Sie
allein.
Gehen sich schon manchmal auch einfach ein bisschen aus dem Weg.
Ja, aber ich merke das, wenn Andreas mal wirklich 1-2 Tage weg ist, das ist ganz komisch. Aber wir telefonieren wirklich alle 2 Stunden.
Also das ist auch so eine ganz intime Beziehung geblieben, auch durch die viele Arbeit.
Ja, ich habe das nicht gedacht. Es gibt auch die Momente, wo ich sage, Andreas, ich muss jetzt mit dir als Chefin reden. Ja, das und das, 2 Termine an einem Tag geht nicht oder so und dann kriegen wir das kurz auf die Reihe. Und es gibt auch Momente, wo wir gesagt haben, also zum Beispiel bei der Rückfahrt von einem Auftritt, es wird nicht über das Geschäft geredet und nicht über morgen und nicht über die Technik oder so, sondern das wird dann am anderen Tag. Es gibt, da ist dann privat, da ist dann Feierabend und das machen wir schon. Und ansonsten würde ich sagen, dass wir sehr, sehr glücklich verheiratet sind.
Dann wünschen wir Ihnen, dass das so bleibt.
Ja, toi, toi, toi. Ja.
Ihr Mann hat ja auch ein Programm, da spielt der Kontrabass auch eine gewisse Rolle. Also ja. Da haben Sie ihn auch mal inspiriert, was Eigenes zu machen.
Es gibt dieses wunderbare Stück von dem fantastischen Patrick Süskind, der Kontrabass, und das hat mein Mann aufgeführt. Ja, also er ist wirklich ein toller Schauspieler und da habe ich ein paar Griffe natürlich beigebracht. Kein Schauspieler kann wirklich Kontrabass spielen, der das Stück spielt. Aber das Lustige ist, du musst in dem Stück als Darsteller, ich glaube, 5 oder 6 Liter Bier trinken.
Oh.
Und der hat sich dann.
Na gut, er ist ja groß.
Er ist groß, aber er hat sich das dann wirklich so abfüllen lassen: alkoholfreies Bier in normale Bierflaschen. Und der durfte nie, also eine zweite Zugabe, oder also 2-mal verbeugen, weil er musste sofort raus.
Sofort raus, kann man gut verstehen. Hat er das wirklich immer brav ausgetrunken?
Ja, das ist auch wirklich super. Es kommt beim Publikum unheimlich gut an. Wenn du siehst, wie sich da jemand wirklich die Kante gibt und du denkst, das ist echtes Bier.
Nur beim Applaus hat man dann gesehen, dass es nicht echt war.
Stefanie Heinzeller im Gespräch mit.
Lissi Aumeier, Oberpfälzer Urgewalt.
Urgewalt, gefällt Ihnen das?
Also das gefällt mir eigentlich ganz gut, weil ich wirklich so jemand bin, also auf der Bühne bin ich 1000%ig. Also ich bin echt eine Rampensau, das gebe ich auch zu. Was ich schrecklich finde, ist Ulknudel. Also,
Es ist ein bisschen norddeutsch auch, Ulknudel, oder?
Ja, glaube ich auch. Also Ulk ist ein Wort, das wir eigentlich gar nicht gebrauchen. Ne?
Passt nicht zur Oberpfälzerin.
Na.
Der Kontrabass liegt hier. Auf dem haben Sie am Meistersinger-Konservatorium in Nürnberg mit Note sehr gut Examen gemacht. Sind Sie heute noch stolz drauf?
Eigentlich schon, weil ich war eigentlich relativ faul. Wir haben es früher gesagt, ich wäre so begabt und dachte, da muss ich nicht üben. Und so ein Examen ist was Öffentliches. Und ein Jahr, bevor ich Examen gemacht habe, saß ich da so in diesem öffentlichen Konzert und ein Kontrabassist, den ich toll fand, hat gespielt und der hat saugut gespielt und hat die Note 3 gekriegt. Und dann haben wir gedacht, oh. Und da habe ich mich ein Jahr eingesperrt in meiner Studentenbude und habe jeden Tag 5 Stunden geübt.
Sie können ganz schön diszipliniert sein.
Ja, kann ich. Kann, muss nicht.
Wann haben Sie angefangen mit dem Kontrabass spielen? Kann man ja nicht als 5-Jährige. Ein bisschen groß.
Man kann mit 10 anfangen, wenn man einen kleinen Kontrabass hat. Ich habe so mit 13, 14 angefangen in der Schule.
Und heute unterrichten Sie selber Schüler?
Ich habe vorher ganz früh unterrichtet. Jetzt mache ich nur einen Nachmittag. Bin dann an 2 Gymnasien. Und das macht mir wirklich Spaß. Erstens mal, sage ich mal, ich habe was Reguläres in meinem Leben. Also sonst gehen ja so die Tage so schnell vorbei, du schläfst bis Mittag und verpasst so viel vom Leben. Und das andere, ich liebe Kids in der Pubertät. Also ich war ja auch so schwierig in der Pubertät, meine arme Mama. Und das finde ich toll. Ja, das sind so junge, zerbrechliche Menschen, deren Selbstbewusstsein du sofort wegpusten könntest. Und meine Aufgabe ist es, denen einfach Selbstvertrauen beizubringen. Und die haben dann nur Zeit mit mir. Und ich gehe wirklich auf jeden individuell ein und auf sein Tempo. Und das macht einfach Spaß, die erzählen mir auch ihren Liebeskummer. Also ich habe auch schon Verhütungsmittel besorgen müssen, natürlich für die Älteren. Und also das mache ich einfach gerne. Ich finde das ist einfach toll.
Und die nicht so gerne üben? Sagen Sie dann, naja, dann hat es keinen Sinn, oder? Manche Musiklehrer sind da sehr streng. Wie streng ist Lissy Aumeier?
Also die Sache ist so, wenn jemand anfängt, ist erstmal Begeisterung da und dann kommt irgendwann das Loch. Das kommt immer, nach eineinhalb Jahren, nach zwei Jahren irgendwann kommt es und dann versuche ich einfach meine Kids bei der Stange zu halten. Ich sage, gut, wir spielen eine Zeit lang Duette und machen ein bisschen Jazz oder sowas. Und dann kommt es wieder. Wenn es auf die Dauer ein Problem ist, also ich erwarte von jedem Schüler, dass er eine Einstellung entwickelt. Die Einstellung heißt, ich gehe zu Lissy. Und ich will ja auch was präsentieren, weil wenn was gut ist, dann lobe ich auch richtig. Aber die Einstellung muss da sein, dass sie es auch wollen.
Und irgendwann kann man vielleicht auch zu dem Punkt kommen, wo man sagt, unsere Wege trennen sich wieder.
Ist schon passiert, aber mein Gott, wenn jemand drei Monate überhaupt nicht zum Unterricht erscheint, dann ist das schon okay. Mhm. Aber ich sage, das ist nur noch ein Nachmittag. Aber ich habe meinen Bass mitgebracht.
Sie haben ihn mitgebracht und jetzt würde ich eigentlich gerne noch wissen, warum sind Sie eigentlich nicht eine tolle, Frau im Orchester geworden. Das hätte ja auch ein Weg sein können mit der Note. Sehr gut hätten sich sicher einige Orchester um sie gerissen.
Das weiß ich nicht. Also ich weiß, ich habe einmal sogar ein Solokonzert gespielt, oder mehrmals ein Solokonzert gespielt, eines der schwierigsten. Das ist von Sergej Kosiewiczki. Habe ich mit den Nürnberger Symphonikern gespielt, mit der Jungen Philharmonie Erlangen. Und ich war in verschiedenen Orchestern, in Hof, in Nürnberg, in Regensburg, als Praktikantin und Aushilfe. Und das hat mich so enttäuscht, weil ich liebe Musik. Aber das ist so, der Dirigent, der steht dann da und der hat immer recht. Und dann hat er mal so ein brasilianischer Dirigent gesagt, haha, die Bässe sind zu laut. Und dann haben wir alle Pianissimo gespielt und er hat gesagt, wir sind wieder zu laut. Und dann haben wir den Bogen so gekantet. Da tust du so, als ob du spielst, aber man hört nichts. Und dann hat er gesagt, wir werden immer noch zu laut. Und dann haben wir gewusst, das ist ein Depp. Ja, und, aber der hat recht, weil er der Dirigent ist. Das, und dann immer in den Mund halten und nichts sagen dürfen, das war auf die Dauer.
Das ist nichts für Sie, gell?
Irgendwie nicht.
Sie haben uns ja was ganz Interessantes mitgebracht, weil Sie haben auch für viele Stummfilme Musik gemacht. Und da muss man nicht nur Musik machen, sondern auch Geräusche.
Also man kann Geräusche machen. Ich wollte es Ihnen halt mal kurz zeigen. Also zum Beispiel das ist, wenn das Nebelhorn kommt. Also ich spiele jetzt auf dem Saitenhalter, ja? Wenn es gruselig wird. Oder wenn die Tür aufgeht.
Vielleicht sollten wir schnell die Kollegen vom Geräuschearchiv anrufen, ja, dass sie das mitschneiden.
Nee, was viele halt nicht wissen, ist, dass Kontrabass wahnsinnig variabel ist. Also du kannst, sie kennen den Kontrabass von einem Musikantenstadel. Dann Hillbilly, also Rockabilly. Aber man kann auch Melodien drauf spielen, das wissen viele nicht. Und so weiter. Man kann tolle Arpeggien spielen. Man kann begleiten und man kann solistisch sein. Man kann richtige Stücke spielen, die auch harmonisch klingen. Das wissen viele nicht. Also es ist wirklich ein unglaublich variables Instrument. Das würde natürlich jetzt zum Beispiel besser klingen mit meinem Jazz-Bass, weil der Jazz-Seiten drauf hat. Aber das ist mein Solo-Bass. Da kenne ich wirklich jeden Zentimeter oder ziemlich genau.
Und das Instrument ist schon über 100 Jahre alt. Man sieht es ihm ein bisschen an.
Ja, aber in dem Fall ist es wie mit Männern alt, ist nicht schlecht. Das ist praktisch mein Pflegefall, mein Kontrabass. Den nehme ich überall mit hin. Nein, und das ist, ich liebe ihn. Aber ich habe halt fünf Kontrabässe. Ich habe einen Orchesterbass, der ist in Orchesterstimmung. Und mein Solobass, der ist in Solostimmung. Der ist in ganz Ton höher gestimmt. Das ist ein ganz mieser Trick. Klingt dann einfach heller, spielt halt dann einen anderen Tonart als die anderen.
Und Sie müssen wahnsinnig viel Kraft haben, weil Sie haben mir vorhin erzählt, das sind 4 Kilo, die man da runterdrückt, ja, auf jeder Seite.
Ja, das ist unglaublich. Also wirklich Daumenmuskeln, wo andere keine haben. Also zum Beispiel, ich habe einen Daumen, der ist wahnsinnig dick. Also, und mein Rücken ist wirklich sehr hart. Also ich muss auch regelmäßig so Übungen machen, Gymnastik oder so, sonst würde ich das gar nicht schaffen.
Sonst würde das auch einseitig werden wahrscheinlich, oder?
Ja, das ist es schon.
Das also, ist es schon.
Berufsmusiker sind alle krank.
Aber Sie machen ja auch Yoga.
Ja.
Was machen Sie dann da für Übungen? Das können wir jetzt natürlich leider nicht zeigen, weil wir ja kein Fernsehen haben.
Also, ich habe jetzt gerade erst angefangen mit Yoga, weil ich finde das eine tolle Sache. Ja, aber was ich mache, sind so isometrische Übungen, wo man einfach die Kräfte anders verteilt. Und das muss ich auch machen. Also jeder Berufsmusiker muss irgendwann. Ich bin jetzt 45, mache das ja schon ein paar Jahre.
Das sorgt dann für den Ausgleich. Woran hängt eigentlich Ihr Herz mehr? Am Kabarett oder am Kontrabass? Ich habe ja so einen Verdacht, aber jetzt erzählen Sie mal.
Also ganz ehrlich, immer das, was ich gerade mache. Also ohne Musik könnte ich nicht existieren und das mit dem Kabarett, das hat sich halt so entwickelt. Ja? Wobei ich Kabarett und Comedy mache, ich finde den Unterschied oft dumm.
Manche sagen ja auch, sie machen Musikkabarett.
Ja, das mache ich auch. Also ich zum Beispiel, ich kann wirklich mit meiner Pianistin Michael Jackson Song spielen und wir spielen alle 64 Schlagzeuger auf unseren Schenkeln, auf unseren oberen Schenkeln und spielen noch jetzt Instrument dazu. Solche Sachen oder ich spiele Variationen über Smoke on the Water, solche Sachen. Also das zum Beispiel als Händel-Verschnitt oder als Wagner-Verschnitt. Sowas macht mir wirklich Spaß.
Lissy Aumeier ist gestorben. In Neumarkt in der Oberpfalz geboren, war sie dann zu Hause auf den bayerischen Kleinkunstbühnen. 2010 hatte sie den Sonderpreis des Deutschen Kabarettpreises erhalten. Beim Bayerischen Rundfunk war sie regelmäßig zu Gast. Unter anderem hatte sie eine Gastrolle bei Dahorm ist Dahorm. Als uns Lissy Aumeier im Oktober 2009 in 1:1 der Talk besucht hat, hatte sie natürlich ihren Kontrabass dabei. Und mit dem trat sie nicht nur solo auf, sondern auch mit einer Frauenkombo.
Das heißt Lissy und die weißen Lilien und das ist erfüllt bei dem Wunsch weiter viel Musik zu machen, weil wir sind nur zu fünft, aber es sind alles ganz ausgezeichnete Musikerinnen, die alle Preise gewonnen haben, Solo-CDs haben und wir müssen praktisch zu fünft das ersetzen, was ein 60-Mann-Orchester spielt. Das heißt, ich spiele als Kontrabass die Fagott-Stimme und die zweite Cello-Stimme vielleicht mit und so wird es verteilt und dadurch ist es sehr, sehr virtuos, aber es fehlt nichts. Sie würden es wirklich, also ich bin jetzt ganz arrogant, aber sie würden es hören und sie würden sagen, es ist alles mit drin und das macht sehr, sehr viel Spaß und da gehen wir immer auf Tournee, wir haben ein Programm Starke Frauen oder ein Programm über Sissi gemacht, habe ich gemacht, da schreibe ich die Texte für meine Mädels und das ist wirklich, das macht sehr, sehr viel Spaß und ist auch musikalisch sehr erfüllend, sage ich mal.
Stichwort starke Frauen, so haben Sie sich ja, glaube ich, nicht immer gefühlt. Sie haben am Anfang der Sendung schon erzählt, Sie haben auch eine schwere Zeit gehabt in der Pubertät, waren dann magersüchtig, hatten Depressionen. Welche Rolle hat eigentlich die Musik in dieser Zeit gespielt, habe ich mich gefragt.
Also die Musik war immer für mich tröstend. Also es gibt ja so Musik, die kann ich auflegen und dann weiß ich, in 2 Minuten weine ich. Und es gibt Musik, die kann ich auflegen und sage, in 3 Minuten bin ich total aufgepusht. Und die hat mich eigentlich immer getragen. Aber auch mein Glaube.
Also das ist auch wichtig für Sie?
Ja, sehr wichtig. Also mein Mann ist auch ein gläubiger Mensch. Der hat auch gesagt, er hat die 25 Monate Zuchthaus auch mit seinem Glauben überlebt. Der August, der ist jetzt ungerecht hier. Und das verbindet uns auch. Also wir beten auch viel gemeinsam.
Sind Sie dann so eine Katholikin im klassischen Sinn? Also jemand, dem das auch wichtig ist, in die Kirche zu gehen? Viele sagen ja heute immer, ja, ich bin schon gläubig, aber in die Kirche gehe ich nicht. Oder mit dieser Institution will ich nichts zu tun haben.
Sag mal, ich bin eine kritische Katholikin. Also ich glaube an Gott, was die Kirche so zum Teil daraus gemacht hat, finde ich schon ganz schlimm. Also ich finde zum Beispiel, ich habe mich echt geärgert, dass der Papst dann den George W. Bush empfangen hat. Und sie Oratorien gehört haben, der hätte einfach mal sagen müssen, pass auf Baby, da gibt es 10 Gebote, eines davon heißt, du sollst nicht töten, wollen wir mal darüber reden. Also hätte ich mir, vielleicht hat es stattgefunden. Mhm. Also mich hat das einfach ein bisschen enttäuscht. Aber ansonsten ist Musik das Allergrößte und Wichtigste und hat mich auch durch viele, wobei jetzt mein Mann wirklich auch ganz toller Partner war. Also in den Zeiten, wo ich hatte danach nach der Magersucht eine Depression und dann nochmal später, weil ein paar schlimme Sachen passiert waren, nochmal einen Schub. Und mein Mann hat das ganz toll gemacht. Der hat dann immer gemerkt, so, das kann man jetzt mit ihr machen, das geht nicht. Also ich war dann einfach im Bett und war antriebslos und so. Und was ich auch hatte, waren dann so Panikattacken. Und ich habe auch öffentlich schon drüber gepredigt, ein paar Mal, ich glaube schon 5 Mal, bei Predigten aus dem Volk und verschiedenen Sachen. Weil ich das ganz, ganz, ganz wichtig finde, dass ich sage, Leute, wenn ihr Depressionen habt, wenn ihr Angstzustände habt, es kann euch geholfen werden. Die meisten werden wieder gesund. Es gibt neue Therapien, es gibt Medikamente, die machen nicht abhängig, die verändern auch nicht die Persönlichkeit. Du kannst genauso trauern und weinen. Aber ich habe mir 10 Jahre lang nicht helfen lassen, weil ich gedacht habe, ich muss nicht essen, ich muss gar nichts. Ja? Ich muss mir nicht helfen lassen, ich bin so stark. Bis ich dann irgendwann mit einem tollen Arzt geraten bin, der mir einfach also gesagt hat, also wir machen Gespräche und ich gebe Ihnen mal ein Medikament, probieren Sie es mal aus, Sie können es gleich wieder absetzen. Und es ist so hart, diese Krankheit zu stemmen, die ist so schwer. Und wenn du dann auch vor den anderen dich schämen musst, ja, weil es gesellschaftlich nicht anerkannt ist. Ich sage immer, Depressive kriegen keine Blumensträuße. Ja, also wenn du heute ein Bein gebrochen hast, hast du eine OP, dann kriegst du einen Blumenstrauß und alle. Gemüse und sonst was, ja, und alle haben Mitleid und so sagt jeder, ja, wird unter der Hand gehalten, also das finde ich furchtbar und deswegen, und es gibt Leute, die kommen auf mich zu oder schreiben mir und die sagen, und wenn Leute auf mich auf der Straße zukommen oder nach dem Auftritt, die sagen das immer mit vorgehaltener Hand. Aumeier, ich kenne das und so. Und das finde ich einfach so schade, ja, weil gerade die Befreiung hilft. Ich habe halt dann früher gesagt, mein Gott, ich habe Magen-Darm-Grippe oder so, wenn ich nicht konnte oder gar nichts mehr ging. Und jetzt, seit ein paar Jahren, geht es mir richtig saugut. Und ich möchte auch sagen, bitte, Sie können wieder gesund werden. Versuchen Sie nur alles. Und es ist eine Volkskrankheit. Unsere Gesellschaft wird immer schwierigeres Leben, immer komplizierter. Und viele Leute fühlen sich dadurch schon einfach total überfordert. Ja? Ich finde es auch zum Beispiel schlimm, dass wenn zum Beispiel ein Mann 1 Milliarde Steuern hinterzieht, dann kriegt er eine Bewährungsstrafe. Und eine Frau, die öffentlich zugibt, dass sie sich mit 2 Kindern überfordert fühlt, ja, die ist dann gleich die Rabenmutter. Da wird auch immer, da gibt es auch so ganz grobe Unterschiede, die ich finde, die man auch in einen Topf werfen kann. Mhm.
Diese Magersucht, die Sie entwickelt haben, da gibt es ja unzählige Erklärungen dafür. Welche haben Sie für sich im Nachhinein gefunden? Denn eigentlich sind Sie ja in einer relativ stabilen Welt groß geworden. Sie haben Musik gemacht. Das sind ja alles Dinge, von denen man sagt, Mensch, das trägt einen Menschen doch auch über die schwierige Zeit der Pubertät hinweg.
Also das war so eine Mischung. Also ich glaube, das war schon der Schrei nach Anerkennung und Liebe. Und ich habe halt gedacht, ich werde dann geliebt oder kriege dann den Mann, den ich mir wünsche, wenn ich ganz dürr bin. Und ich habe wirklich das harte Programm gemacht. Ich habe wirklich das Essen wieder erbrochen und Appetithemmer und Abführmittel. Habe jetzt noch Folgen davon, die, mit denen ich klarkommen muss. Und ich hatte eine sehr schwierige Vaterbeziehung. Mein Vater und ich sind uns sehr ähnlich. Und mein Vater, der hätte alles getan, aber mich loben, nee. Also als ich meine erste Solo-CD rausgebracht hatte, hat er sich die heimlich besorgt im Plattenladen. Aber er konnte mir nicht sagen, hey Lissi, die ist total stark oder so. Mhm. Oder es gefällt mir oder irgend sowas. Ja. Also und das... Und dann habe ich einen irischen Freund gehabt und die Mutter von dem war ganz klasse. Die hat dann immer so wirklich kalorienarm gekocht, für mich so Spargel und gedünsteten Fisch. Und mein Freund, der Shane, damals hat immer gesagt, du bist zu dünn, aber ich liebe dich. Und so ist es langsam besser geworden.
Also gar nicht irgendwie eine besondere Therapie, sondern einfach auch die Umgebung, die da ganz viel geholfen hat. Wie ist denn Ihre Familie damit umgegangen? Für die meisten Mütter ist es ja ein furchtbarer Schock, wenn sie das registrieren, dass ihre Töchter magersüchtig sind. Meistens sind es ja die Töchter.
Meine Eltern haben das nicht so mitgekriegt und man ist als Magersüchtige auch sehr clever. Ja, die haben einfach gedacht, der Babyspeck geht weg. Ja, und dann kommst du heim und sagst, du hast in der Schule gegessen, du hast bei der Freundin gegessen, du hast da gegessen, du möchtest gerade nichts essen oder so, oder du isst halt mal was und gehst dann auf die Toilette. Ja? Also das haben die gar nicht so mitgekriegt und es ist ja echt immer noch so, Mütter wollen ja auch lieber eine schlanke Tochter. Ja, also die würden da, ich glaube, viele Mütter würden nichts sagen. Ich hatte mal eine Schülerin, die war magersüchtig und dann habe ich mit der Mutter gesprochen und hat gesagt, nee, wir machen gemeinsam Diät. Also es gibt auch Mütter, die da mit am Strang ziehen.
Mhm. Haben Sie den Eindruck, dass es immer noch schwer ist für Frauen, die nicht diesem vermeintlichen Schönheitsideal entsprechen, in der Gesellschaft akzeptiert zu sein? Sie haben das ja am Anfang schon mal angedeutet. Also man muss irgendwie super erfolgreich sein, Kinder haben, die müssen auch erfolgreich sein. Man muss joggen gehen, man muss einfach eine super tolle Frau sein rundherum. Ist es nicht so, dass dieses Idealbild eigentlich auch von den Frauen selbst gemacht wird, dass viele Männer das gar nicht erwarten würden?
Da gebe ich Ihnen recht, das glaube ich ist. Und ich glaube, es wird auch viel weniger Frauen Probleme geben, wenn es jetzt so viele Frauenzeitschriften geben würde, die das propagieren. Und ich glaube, dass es ganz viele Schichten gibt, also beruflich und gesellschaftlich, wo das wirklich erwartet wird. Es gibt auch Frauen, wenn ich so bei ganz reichen Leuten auch mal auftrete, wo man merkt, da ist die Aufgabe schön sein. Und wenn man dann mal das Diner genießt, dann macht man am nächsten Tag einen Salattag. Aber ich kenne genauso gut viel vernünftig denkende Menschen, die wissen einfach, was zählt, ist die Ausstrahlung, die Herzensgüte von einem Menschen, die Fantasie, wie man mit anderen umgeht. Und das, und da habe ich einfach so viele tolle Leute kennengelernt, wo ich mir denke, oh, das ist es, genau das.
Sie setzen ja Ihre Körperfülle im Programm auch sozusagen als personifizierten Gegenentwurf ein, ja. Gegen die sogenannten blonden Hungertürme, glaube ich, haben Sie
ja,
sie
ich
mal
sage
genannt.
Immer verhungerte Blondinen, ich stehe das halt dann um, ich sage halt dann sozusagen wie, ja, ich weiß, du möchtest ausschauen wie ich und wenn du so aussehen willst wie ich, dann musst du halt mal abends was essen, da braucht man Disziplin, ich selber nehme so leicht ab, ich muss echt aufpassen, also das Ganze umgekehrt, wenn du sagst, ich nehme so leicht ab, das würde keine Frau sagen, ja, oder du kannst halt jede Frau vor unsicher, wenn du sagst, hey, du hast einen dicken Hintern. Und in meinem neuen Programm, da habe ich einen schönen Satz, der mir sehr gut gefällt. Also ich sage jetzt mal das Wort Arsch, darf ich das sagen? Also das ist so, wenn ich sage, wenn mir heute ein Mann auf den Hintern schaut und denkt sich, was für ein großer Arsch, dann schaue ich dem Mann in die Augen und denke mir das Gleiche. Und das gefällt mir. Und das ist, ja, das ist natürlich jetzt schon ein bisschen Hau drauf, aber es trifft oft es. Ich meine, ich habe das Glück, ich habe einen Mann und der mag mich so, wie ich bin, aber es gibt ja viele Frauen, die haben sich ihr Leben lang aufgearbeitet, 3 Kinder gekriegt und dann haben sie ein paar Pfund zu viel nach den Schwangerschaften und der Mann sagt, ja, die andere ist knackiger. Ist irgendwie ungerecht, oder?
Haben Sie nicht manchmal Angst, dass Sie dadurch, dass Sie ja den Gegenentwurf dann sozusagen zur Angriffsfläche nehmen, dass Sie damit im Grunde genommen genau die gleiche Diskriminierung betreiben, wie die anderen wiederum mit denen, die aus Ihrer Sicht zu füllig geraten sind?
Das glaube ich nicht. Also wenn, dann kann man es auf mich projizieren, das ist auch völlig okay. Ja, damit geht's ja. Ich habe für dasselbe Programm einmal ein ganz eine tolle euphorische Kritik gekriegt und am nächsten Tag in irgendeinem Bauerndorf schreibt jemand und so. Also das ist völlig okay, der Kritik setze ich mich aus, aber ich glaube nicht, dass ich das Gegenteil erreiche. Also mein Feedback ist immer das, dass Frauen sagen, Mensch, das war jetzt sehr mutig, das hätte ich mich jetzt nicht getraut, aber das finde ich toll. Ja, oder ich sage auch, ich habe keine Zellulitis, ich habe einen Hagelschaden. Ja, das finde ich, die Beschreibung ist einfach schöner. Und wenn wir auch nicht immer ständig so Filme vorgesetzt bekommen, in denen Frauen immer so ausschauen und immer die große Liebe finden und Zärtlichkeit und Leidenschaft nur zwischen dünnen Stadt und jungen Stadt finden darf, dann wäre das auch anders.
Lissy Aumeier ist heute zu Gast, Kabarettistin mit ihrem Kontrabass, den haben wir vorhin auch schon gehört, und mit vielen Geschichten aus ihrem Leben. Frau Aumeier, das größte Kompliment, das Ihnen mal jemand gemacht hat, landete auf Ihrem Anrufbeantworter und war sehr kurz.
Ja, das war der Gerhard Polt. Das ist sehr, sehr lange her und da ist der Gerhard Polt in Nürnberg aufgetreten und hat zwei Musiker gebraucht und ich kannte ihn schon, weil ich mit dem Michael Welt von der Biermüsselblasen sehr viele Jahre zusammengespielt habe. Und dann hat der, sind wir da aufgetreten, er kam sehr spät und hat gesagt, im Programm, Ablauf machen wir nicht. Ja. Und dann haben der Heinrich Hartl am Klavier und ich haben halt einfach ein bisschen improvisiert und gespielt und das hat total super gepasst. Es hat einfach gepasst, also ohne große Vorbesprechungen. Und dann hat der Gerhard Polt mir auf dem Anrufbeantworter gesprochen und gesagt, das war eine saubere Leistung, Respekt und da vielleicht können wir nochmal. Und das Band habe ich noch zu Hause, das habe ich nie wieder gelöscht. Also das hat mir dann auch die doppelte Gage überwiesen und dann durfte ich, also ich darf ja mit ihm ab und zu auftreten und das ist wirklich toll. Der hat ein unglaubliches Charisma, das haut mich um.
Das ist dann so der Ritterschlag in der Kabarettszene, oder? Empfinden Sie das so?
Ja, also ich habe das als so empfunden. Ich war sehr, sehr stolz. Also ich war wirklich zu Tränen gerührt. Und damals war ich auch eher musikalisch unterwegs, sondern noch gar nicht kabarettistisch.
Die bayerische Szene, das ist es auch, wo Sie sich wohlfühlen, oder? Dieser Heimatbezug, der ist für Sie wichtig. Oder treten Sie durchaus auch mal auf einer nordfriesischen Insel auf?
Na, was einfach auch damit zu tun hat, dass ich das so anstrengend finde, dass man dann wirklich 14 Stunden unterwegs ist oder so. Ja? Ich habe Angebote wirklich aus Norddeutschland, aus Berlin, aus Köln und so. Und also jetzt bin ich gerade unterwegs von Salzburg bis Wiesbaden und Allgäu und das gefällt mir jetzt gut und wie sich das entwickelt. Und das ist auch, was der Gerhard Polt mal zu mir gesagt hat, aus der Zeit, es kommt alles, wie es kommen muss. Und das glaube ich auch. Also ich bin auch nicht, mein Gott, mein DVD ist immer noch nicht fertig, ich bin mit dem Merchandising hinterher. Also das da bin ich irgendwie nicht so wief oder so wie andere.
Wie wichtig ist Ihnen der Heimatbezug? Würde Ihnen auch in der Ferne was einfallen?
Ah, natürlich. Also das glaube ich auf jeden Fall. Also da bin ich jetzt mal ganz selbstbewusst. Da würde mir auch was einfallen. Aber ich liebe halt meine Heimat. Ich finde Bayern großartig. Ich bin wirklich begeistert, dass ich in diesem Land leben darf.
Brauchen Sie das auch manchmal als Rückzugsraum, als kreative Pause? Jetzt sind Sie gerade auf Tournee, natürlich mittendrin, voller Energie. Aber kann man sich Lissy Aumeier auch mal gemütlich 4 Wochen zu Hause vorstellen?
Also 4 Wochen nicht. Ich bin ja selbst, ich bin Freiberufler, wollte ich sagen. Und da ist es schon schwierig. Aber ich habe, mein Schwager ist vor 2 Jahren gestorben, leider sehr jung. Und meine Schwester hat 2 Kinder, mein Bruder hat 2 Kinder. Und das ist wirklich was ganz Tolles. Ich liebe meine Familie sehr. Und mit den Kindern was machen zu dürfen, das haben wir jetzt in den Ferien gemacht, ist einfach ganz, ganz, ganz große Klasse. Das erfüllt mich sehr. Aber wenn ich in Sulzburg in meinen Garten komme, unser kleines Häuschen, dann atme ich tief durch. Und dann kann mich die ganze Welt mal, dann lasse ich den lieben Gott einen guten Mann sein. Und da fühle ich mich wohl. Das ist das schönste Dorf der Welt übrigens.
Eigene Kinder, hätten keinen Platz gehabt? Nein, oder hat sich nicht ergeben?
Hat sich einfach nicht ergeben. Aber das haben die dann auch festgestellt, das mit der Schilddrüse, da wirst du halt einfach auch nicht schwanger. Also das habe ich auch ewig lang nicht gewusst. Ich empfinde das sehr, sehr, sehr schade. Ja, aber ich denke mal auch, es muss Frauen geben wie mich. Und die gibt es halt und dann nehme ich das einfach an, als Gott gegeben und versuche das Beste draus zu machen.
Und nehmen sozusagen die anderen Kinder öfter.
Ah ja, die sind zauberhaft. Die Toni hat zu mir gesagt, sag mal, wann kommt ein Baby wegen einem dicken Bauch? Und ihr Bruder hat gesagt, du bist total gemein, Toni, du weißt, dass die Lissy nur fett ist. Ist das nicht stark? Ich fand das so klar.
Die sollten Sie mitnehmen auf die Bühne.
Ja, mache ich dann auch und erzähle ich von denen.
Das war zum Tode Lissy Aumeiers die Wiederholung des 1:1-Gespräches mit ihr aus dem Oktober 2009.